Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Super. Und hier sind wir auch wieder in der nachösterlichen Woche. Ich muss gestehen, ich nasche hier noch an meinen Schokoeiern aus dem Eiernestchen. Heidi, wie hast du Ostern verbracht?
Ganz entspannt, muss ich sagen. Ich war in Wien und habe es mir gut gehen lassen. War auf der Suche nach Ostereiern und habe Freunde getroffen und es war schön. Also ein bisschen kalt war eher der Weihnachtsmann von der Kälte her in Wien. Aber sonst, ja, entspannt.
Ja, das klingt ja fast wie Hamburg. Da war's.
Wie war es in Hamburg, Wolfgang?
Ja, also gestern war ein sehr schöner Tag. Da hatten wir hier Temperaturen bis 18 Grad, wenn man irgendwo windgeschützt saß. Das war sehr warm. Aber die anderen Tage vorher war es schon sehr frisch, muss ich sagen. Also dem Winter näher als dem Sommer sozusagen. Naja.
Auf jeden Fall. Aber jetzt kommt der Frühling auf den Straßen vom Tourismus her. Hat man gemerkt, dass auf jeden Fall jetzt auch wieder die Reisesaison losgeht. Die Innenstädte waren voll. Unsere Outlets, MacArthur Glen Outlets, waren auch gut gefüllt über das lange Wochenende. Und es ist ja, sage ich mal, auch so Opening Season im Frühjahr, macht ja immer auch einiges auf, wie man auch in den letzten Folgen gesehen hat. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen mal, was es jetzt in den letzten 2 Wochen Neues gab und starten mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da geht es um den Versandhandelszahlen und die sind wie das Wetter, ne? Auf und Abs, mehr ab als auf und ziemlich kühl im Moment ist es in einigen Geschäftsmodellen, so würde ich das mal bezeichnen. Denn gegenüber dem Vergleichsquartal 2022 sanken die Online-Umsätze, also die Zeit Januar bis März, um 15%. Allerdings gab es da auch so ein paar positive Highlights, aber da komme ich gleich mal zu. Fangen wir mal mit den schlechten an. Der Modehandel inklusive Schuhe verlor nahezu 21% gegenüber dem Vorjahr. Die Umsätze bei Schmuck und Uhren sind sogar um 30% zurückgegangen. Automotorradzubehör minus 26%. Nur der Online-Lebensmittelhandel war mit 3,7% plus die einzige Kategorie, in der sich die Umsätze stabil gehalten haben. Wer auch stark gestiegen ist, das war so diese digitalen Dienstleistungen wie Ticketing und Urlaubsbuchung. So, und wenn man das alles mit einem Plus von 28%, wenn man das alles mal einordnen will, dann ist es ja insofern einfach, weil letztes Jahr im ersten Quartal hatten wir noch die Auswirkungen von Lockdown. Also die Geschäfte waren zwar offen, aber die meisten Menschen waren noch sehr vorsichtig und die Umsätze im Stationärhandel waren unten und die im Onlinehandel waren oben. So, jetzt hat sich das umgedreht. Anna, du hast ja schon gesagt, jetzt geht es wieder los. Die Menschen sind draußen, sind in den Shoppingcenter, sind in den Innenstädten, wollen wieder irgendwie Waren anfassen und wollen woanders oder sowohl als auch kaufen, so würde ich das mal bezeichnen. Das ist ja gar nicht so, dass das eine verschwindet und das andere wieder kommt, sondern es ist eben beides da. Und je nach Wetterlage und je nach Lust und Laune wird gekauft. Und deshalb sind natürlich die Online-Umsätze im Moment im Vergleich zum Vorjahr niedrig. Aber man muss ja nichts vormachen. Das Niveau, auf dem sich das bewegt, ist immer noch hoch und das wird auch nicht mehr verschwinden. Deshalb muss man die Dinge sozusagen auch so ein bisschen einordnen. Klar, das tut weh und wir hatten das schon mehrfach berichtet, wenn jemand als Versandhändler viel Ware eingekauft hat, viel Mitarbeiter aufgebaut hat, viel investiert hat in weitere neue Märkte und die jetzt nicht kommen, wie man das vor einem Jahr vielleicht erwartet hatte, dann tut das im Moment richtig weh. Aber ich bin mir sicher, dass sich das sehr schnell wieder aus- und einpendeln wird und die Firmen Mittel und Lösungen finden, ihr Geschäftsmodell lebendig zu halten. Ja.
Ich hoffe ja nur, dass der neue Amazon Tower dann da in Berlin gerade entsteht, dann nicht auch nochmal um die Hälfte gekürzt wird, wenn die auch, sage ich mal, dann die ganzen Mitarbeiter nicht mehr brauchen. Ich weiß gar nicht, wann der in Betrieb geht, aber da wird ja auch heftig gebaut in Berlin-Friedrichshain.
Ja, Klar, also und die bauen ja gleichzeitig, bauen sie ja ab Stellen, aber der Abbau der Stellen, das hatten wir schon mal gesagt, der bezog sich ja sehr auf besondere Dienstleistungen, auf die Amazon-Geräte, auf Alexa-Geräte und so, die sich nicht so verkauft haben, wie man sich das vorgestellt hatte. Nicht so sehr jetzt auf den Versand von Waren. Aber man wird, klar, Wir haben jetzt diese Woche gehört, dass Amazon auch ein Logistikcenter schließen wird oder Mitarbeiter dort entlassen muss. Also das ist natürlich bitter. Den einzigen Vorwurf, den ich dir machen könnte, ist, Mensch, ihr konntet doch nicht wirklich davon ausgehen, dass so ein 25% und 50% Wachstum ewiglich anhält. Ja, das war doch eine Sondersituation. Ja. Ich will nicht sagen, das hätte meine Oma besser prognostiziert, aber ich glaube schon.
So eine Art.
Ich glaube schon, dass man da so ein bisschen seine Kunden kennen sollte, wo die sich da gerade befinden. Ne, auf welcher
Weg. Ja, auf jeden Fall. Naja. Und die Zalando-Mitarbeiter hätten es auch nicht wert. Das Zalando Head Office ist ja auch nicht weit vom neuen Amazon Tower.
Genau.
Vielleicht finden ja dann da auch ein paar Unterschlupf.
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich auch Firmen, die haben hier sehr gute Nachrichten zu melden. Zwei haben wir jetzt hier. Das erste ist Decathlon. Ne, die entwickeln sich nach eigenen Angaben zur Sportplattform Nummer 1, was immer das heißt und wie das gemessen wird, aber sagen Sie mal. Mindestens haben sie aber ein Rekordergebnis in der Unternehmensgeschichte in Deutschland eingefahren. Nämlich sie haben das erste Mal mehr als 1 Milliarde Umsatz in Deutschland gemacht. Und das entspricht einem Wachstum von 28,4% im Vergleich zum Vorjahr. Und sie haben auch Geld verdient, immerhin 30 Millionen. Das ist bei 1 Milliarde Umsatz zwar nicht wahnsinnig viel, aber immerhin, sie sind im positiven Bereich. Sie haben 3 neue Stores nur eröffnet, also es kommt nicht nur aus dem Wachstum von mehr Läden und betreiben jetzt 85 Filialen in Deutschland. Sie haben aber auch sehr viel Geld in die Modernisierung von Stores reingesteckt, in die Digitalisierung, kann man sich selber ganz gut überzeugen, was sie da alles machen, neue Logistikzentren gebaut, da haben sie auch fast 50 Millionen Euro investiert in die 3 Läden und in die Logistik. Der E-Commerce-Anteil beträgt mittlerweile 28%, das ist auch nicht wenig. Und so hat Decathlon dann doch nach 37 Jahren die Milliarde geknackt. Ja? Und beschäftigen hier in Deutschland 5.520 Mitarbeiter. Es ist eine Erfolgsgeschichte und das spricht auch für sich, was und wie die das machen. Und wie gesagt, auch das Thema Digitalisierung, Self-Scanning, was im Laden, wie die Inventuraufnahmen macht, das ist schon, finde ich schon ganz spannend, sich das anzugucken. Ein weiterer Meldung kommt hier von einem Schuhhändler. Wir werden ja gleich noch hören, die Schuhbranche ist ja eigentlich alles andere als happy, aber Deichmann aus Essen, die hatten ein sehr gutes Jahr 2022. Der Umsatz in der gesamten Gruppe stieg auf über 8 Milliarden Euro. Die haben natürlich darauf gesetzt, dass sie ihre Expansion sehr gezielt weiter betrieben haben mit Läden. Die haben ihr Filialnetz modernisiert und haben eben auch Markenpot aufgebaut, mit denen sie weiter wachsen können. Und sie haben ihre Omnichannel-Strategie erfolgreich weiterentwickelt. Sind jetzt in 31 Ländern aktiv. Der höchste Umsatz, den sie bislang hatten, war 2019 6,4 Milliarden. Jetzt Zuwachs auf 8,1 ist ja schon mal ein Wort. Ne? Ja, also und in USA haben sie Marken und Stores dazu gekauft. Aber ich glaube, das ist so für die Preislage ist das schon außergewöhnlich und wir werden das ja gleich im nächsten hören mit der nächsten News. Das ist anderen Schuhhändlern nicht gelungen.
Auf jeden Fall. Also da können sich einige dann noch von Deichmann was abschauen. Ich frage mich jetzt, ist es dann nur Deichmann die Marke oder ist es dann auch, da gehört ja glaube ich auch Snipes und Unigo dazu, zu der Gruppe.
Genau, ja.
Also die haben schon wirklich viel richtig gemacht und wie du gerade erwähnt hast, eben die Schuhbranche ist ordentlich ja auch ins Wanken geraten. So sucht Reno zum Beispiel aktuell auch nach einem Investor. Hier ist die Schuhkette ja seit 28. März im vorläufigen Insolvenzverfahren. Und ja, Ziel soll es dann dabei sein, den zweitgrößten deutschen Schuhfilialisten auch dementsprechend wieder zu sanieren. Damit ist jetzt die Unternehmensberatung W&P beauftragt. Die sollen durch einen strukturierten Distressed Merger and Acquisition Prozess einen strategischen Investor finden. Ja, mit dem Ziel eben so viele Reno-Filialen und auch Arbeitsplätze wie möglich dann zu retten. Und ja, die News in den letzten Wochen und Jahren waren ja, ja eindeutig Görz, Klauser, Salamander, Schuhkai, Schuhpassion und Surf for Shoes, die alle im Insolvenzverfahren sind. Und jetzt schließt sich da auch noch ja, Reno in diese Schieflage mit ein. Ja, in den Golden Times von Reno verzeichnete der Filialist 850 Filialen und einen Jahresumsatz von 1 Milliarde. Ja, wenn man es jetzt vergleicht, heute 180 Filialen ja, mit 1000 Mitarbeitern auch noch aktuell. Also da steht auch ein bisschen was am Spiel.
Ja. Ja, das ist die, ganz viel davon ist bei Zalando gelandet, ne? Online-mäßig.
Definitiv.
Ja. Das haben einige verpasst, das auch so aufzubauen oder die Gefahr vielleicht übersehen. Man weiß es nicht.
Ja. Ja, der Schuhmarkt bleibt spannend. Es kommen zwar dann natürlich auch neue Marken raus, die auch an Bedeutung dann gewinnen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Kopenhagen anschaut oder auch die niederländische Marke Nübig. Aber die haben natürlich jetzt überhaupt nicht so ein riesen ja, Store-Portfolio schon. Und vor allem machen die auch nicht so große Flächen. Ne? Wenn man jetzt eine Reno-Fläche mit, keine Ahnung, ein paar hundert Quadratmetern wahrscheinlich nimmt, ein Kopenhagen mit, weiß ich nicht, 100 Quadratmeter als Durchschnitts-Quadratmeter-Zahl, ist hier natürlich auch wieder ja, einige Flächen in Innenstädten und Shoppingcentern auf jeden Fall vom Leerstand bedroht. Was ich auch spannend fand, in dieser Kategorie zu vermelden, war eine Meldung über Inditex im Zusammenhang mit deren Russland-Geschäft. Nach dem bewaffneten Konflikt in der Ukraine hat Inditex ja eben auch vorübergehend seine mehr als 500 Geschäfte in Russland geschlossen. Ja, circa eine Woche nach dieser Meldung, dass die Geschäfte zugehen, kündigte man dann auch den ja, totalen Rückzug aus dem Land an. Für Inditex bedeutet diese Entscheidung dann auch ja, die Tür zu seinem zweitgrößten Markt. Also der zweite, Russland ist der zweitgrößte Markt nach Spanien für sie. Die zu schließen, hat ja auch einen immensen Impact finanziell, wie man sich dann vorstellen kann. Und jetzt verkündet das russische Ministerium für Industrie und Handel, letzte Woche am Mittwoch nämlich, dass grünes Licht gegeben wurde für eine Vereinbarung, nach der die spanische Inditex-Gruppe 100% der Aktien von Novaya Moda, der russischen Einheit von Inditex, verkaufen kann an die Fashion and More Management, DMCC. Das ist ein Einkäufer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ja, die in Russland hier ein bisschen freundlicher gegenüberstehen. Und der Preis der Transaktion wurde vom Ministerium noch nicht bekannt gegeben. Und diese Geschäfte sollen dann natürlich auch nicht mit Zara oder Bershka oder ja, einen der Inditex-Marken da dann eröffnen wieder, sondern die werden dann unter neuen Namen laufen, wie dann zum Beispiel, steht jetzt da in diesem Bericht von Fashion United, MAAG, DAP, ECU oder Villet. Ja, und das Ganze soll dann schon zwischen April und Mai 2023 passieren. Also, ja, interessant, wie das jetzt vonstatten geht. Das soll dann aber in dieser Vereinbarung, was auch spannend war, nimmt sich hier Inditex nicht komplett raus, sollte sich jetzt diese politische, geopolitische Situation wieder verbessern, hatten sie scheinbar in dieser Transaktion auch vereinbart, dass das Geschäft auch wieder zurückgekauft werden kann. Also, ganz lassen sie es dann auch nicht gehen.
Ne? Oh, schlau.
Ja, ja. Genau. Gut. So viel von dieser Kategorie. Ich würde sagen, wir schauen
neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, in der nächsten Kategorie ist einiges, was wir gefunden haben an Neueröffnungen. Es tut sich ja wieder was. Der Frühling startet und damit auch Neueröffnungen. Ganz zu Beginn eine Expansion von jemandem, den wir schon kennen, aber die starten wieder mal durch. Und zwar ist das Forever 21. Das Unternehmen wurde 1984 von dem Paar Don Won und Ying Suk Chang, hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, sind aus Südkorea gegründet. Bis vor 5 Jahren waren sie auch in vielen europäischen Ländern aktiv. Der erste Flagship-Store in Europa hat ja 2010 in Dublin eröffnet. Gab auch natürlich in Deutschland einige Filialen, Belgien, Amsterdam, auch in Wien, Marie-Hilfer-Straße und Kärntner-Straße waren die großen Häuser von Forever 21. Und es hat dann aber gekracht 2019 im September hat das Unternehmen dann Insolvenz angemeldet. Die Authentic Brands Group, Simon Property Group und Brookfield Property Partners haben dann 2020 für 81 Millionen US-Dollar, also rund 75 Millionen Euro, das Unternehmen übernommen und haben jetzt versucht, als E-Commerce-Anbieter in Europa 2020 wieder durchzustarten. Momentan sind einige Produkte auch über den Online-Händler About You erhältlich. Wie startet jetzt die Expansion? Zunächst auf die Golfregion, die Länder im Nahen Osten. Da wird zunächst expandiert. Jedes Monat soll dort ein neues Geschäft eröffnet werden. Natasha Fishman, sie ist im Muttergeschäft Authentic Brands Chief Communications Officer, in einem Interview mit Retail Trends verkündet, aber auch Neueröffnungen sollen in Europa am Programm stehen. Wir werden schauen und das Ganze genau beobachten, wie das dann wieder jetzt neu zu uns nach Europa kommen wird. Eine andere Eröffnung ist in London. Es ist immer spannend, was sich Harrods einfallen lässt. Und zwar gibt es jetzt bis zum 7. Jänner 2024, also man hat noch Zeit, wenn man nach London fährt, vielleicht bei der Krönung vom König Charles oder wann auch immer. Jeden Tag ist das Café Prada geöffnet, hat einen eigenen Eingang in der Hans Road. Und schaut wahnsinnig schön aus. Und zwar ähnelt es dem Café Marquese in Mailand. Eine Pasticceria aus dem 18. Jahrhundert. Gehört ja ebenfalls der Prada-Gruppe. Wunderschön in diesem Grünton, wo man jetzt auch die Geschäfte sieht. Dieses Minzgrün mit Salbei und den schwarz-weiß karierten Böden, die sind ja von der historischen Prada-Boutique am Corso Vittorio Emanuele II in Mailand nachempfunden. Es gibt natürlich Speisen, die Klassiker, alles, was das Herz begehrt. Und was auch noch sein wird, wenn es wärmer wird, wird ein Gelato-Wagen vor dem Gebäude stehen. Also ist schon sehr, sehr spannend, was da immer an Besonderheiten im Harrods zu finden ist. Aber weil ich gerade sehe, Schwarz-Weiß, Anna, du hast mit Schwarz-Weiß, hast du auch eine Meldung gefunden?
Auf jeden Fall. Schwarz-Weiß habe ich nicht gefunden, habe ich mit eigenen Augen schon betrachtet.
Noch besser.
Und zwar, wir haben ja gesagt, es ist Opening Season und der lang erwartete erste europäische Plein-Sport-Outlet-Store hat im Designer-Outlet Romont eröffnet. pünktlich vor dem natürlich sehr stark frequentierten Osterwochenende. Am Freitag und der Ladenbau, wir werden dann auch natürlich Fotos auf LinkedIn posten, ist super modern gehalten, schwarz-weiß ist hier das Motto im Wänden und im Design. Das Signature-Tier ist ein Tigerkopf und auch solche Tigerkrallenkratzer, drei in der Anzahl nebeneinander, finden sich auch wiederkehrend im Ladenbau. Was wird verkauft? Natürlich dann die sportlichen Teile auch von Philipp Plein Sport, Athleisure, Sneaker und alle dann zugehörigen Accessoires. Wir sind sehr gespannt und ich freue mich, wenn ich dann auch schon die ersten Ergebnisse dann sehe nach dem Wochenende.
Super spannend. Ja, wir haben ja berichtet, das Konzept wurde ja in New York einmal vor wenigen Wochen präsentiert. Und ich glaube, Philipp Lein will ja da andere Zielgruppen dann erreichen, weil die Preisstruktur ja da eine andere ist.
Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir dann auch nochmal anschauen, wie dann da die Preise sind. Ich meine, der normale Philipp Lein Store ist ja schon sehr, sehr hochpreisig. Und eben, da wird natürlich dann auch wahrscheinlich ein bisschen niedriger getargetet. Aber ist eh auch klar, dann mit den Sportgewand, Klamotten, Entschuldigung. Genau.
Ganz genau. Ja, und eine andere Eröffnung oder besser gesagt zwei gibt es jetzt in Kürze, in wenigen Wochen auch von H&M Beauty zu vermelden, und zwar in Oslo. Und zwar am 4.5. und am 25.5. Ein H&M Beauty First Global Store. Also H&M hat ja sehr intensiv in den letzten Jahren daran gearbeitet, eine eigene Beauty-Organisation aufzubauen. Und diese Flagship-Stores zielen darauf ab, das Angebot zu schärfen, Kundennachfragen zu befriedigen und ein gehobenes physisches Ladenerlebnis, also Einkaufserlebnis zu schaffen. Die Geschäfte haben rund 300 Quadratmeter, also jeweils, und sind innerhalb von einem H&M, also von einem Geschäft angesiedelt, aber haben einen eigenen Eingang. Und neben den Eigenmarken von H&M Beauty gibt es auch über 80 Fremdmarken, unter anderem Huda Beauty, Wishful, Smashbox, Kayali, Anastasia, Beverly Hills, Origins und MAS, um nur einige zu nennen. Die Kunden können sich an Beauty Bars bedienen, sich beraten lassen. Die Inspiration für das Ladenkonzept und das Design ist eine Mischung aus Cocktailbar und Spa-ähnlicher Ästhetik und die sowohl eine soziale Szene, aber auch ein Sortiment für Selbstpflege und Wellness bietet. Bin schon gespannt, wie das ausschauen wird. Und ja, also am 4.5. und am 25.5. in Oslo werden die ersten beiden ever eröffnet.
Wie man in Österreich sagen würde, nicht deppert, was sie machen, weil wir sehen ja gerade auch, was die Kosmetikbranche, wie die boomt und was für Umsätze die auch teilweise machen. Da ist es, glaube ich, sehr weise, so einen Schritt auch zu gehen, gerade auch so ein Multibrand-Konzept einzugehen. Und bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil die haben natürlich ihre guten Margen mit ihren H&M-Beauty-Produkten, aber das dann noch zu verfeinern,
gibt es ja nun schon einige Erfahrungen, Beauty ist ja kein neues Thema bei H&M, es gab schon Mitte der 80er Jahren gab es schon Beauty, unterschiedlich groß, und Düsseldorf hatte man jetzt auch schon angefangen, so eine kleine Beauty-Bar zu machen mit persönlichem Service. Aber ich glaube, man hat dann erkannt, dass man hier auch richtig auf Fläche und Auswahl gehen muss, damit das eine gewisse Dominanz hat und damit man gegen anderen Playern wie Douglas und den Drogerieketten bestehen kann, also zumindest jetzt hier in Deutschland oder in dem deutsch sprechenden Ausland. Und andere machen das ja auch. Auch Primark hat einen großen Partner, der solche großen Flächen betreibt im Beauty-Bereich. Also wie du sagst, Anna, das ist schlau, ne? Muss man wohl mitmachen.
Sehr schlau. Ja. Und gut ist definitiv natürlich der eigene Eingang. Also ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Wertigkeit und ein ganz anderer Auftritt, nicht? Also mit eigenem Eingang und anderen Fremdmarken.
Ja,
Keine Frage. Aber nicht nur die schauen in die Zukunft und scheinen das richtig zu machen. Convenience Foods, also gibt es dann jetzt auch jemanden, eine Kette, die jetzt nach Europa verstärkt lugt, weil Convenience Food ein globaler Trend ist und ein wachsender Markt und das Angebot mit hochwertigen frischen Lebensmitteln und Getränken. Da ist bereits dieses Unternehmen, also 7-Eleven, in Asien und Nordamerika führend. Und nun will 7-Eleven International, das ist die Tochtergesellschaft von 7&i, auch natürlich die Länder bis 2030 von 19 auf 30 Länder und Regionen ausweiten und suchen jetzt nach Franchise-Nehmern. Neben Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen, Italien, Großbritannien, Österreich ist auch dabei und die Schweiz. Also die wollen definitiv nach Europa. Sie besitzen und betreiben und verpachten aktuell über die Tochtergesellschaften mehr als 80.000 Convenience Stores. Und bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 will man 700 neue Standorte außerhalb Japans und Nordamerikas eröffnet haben. Also das ist eine Ansage.
Ja, das kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, und ich denke, 7-Eleven war für mich immer sozusagen die Mutter aller Convenience Stores. Wenn man so in früher das erste Mal nach New York gereist ist und hat dann diese Dinger gesehen, dann fragt man sich immer, Mensch, wieso gibt es das eigentlich nicht in Europa? Ein Laden, der auch morgens früh schon beginnt und nachts noch länger geöffnet hat. Dann haben das ja einige versucht und sind gescheitert und ich bin gespannt. 7-Eleven, die haben natürlich eine mordsmäßige Erfahrung auch in der Logistik und der ganzen Preisgestaltung.
Genau. Und ich würde sagen, wir haben ein unbekanntes Stimmchen in unserer nächsten Kategorie und ich bin gespannt, was hier ausfindig gemacht wurde.
Neues aus dem Metaverse.
Ja, also meine Stimme ist natürlich nicht unbekannt, aber in der Kategorie habe ich nicht dazu beigetragen, dass das bekannter geworden ist, das gebe ich zu. es gefällt mir auch nicht, dass ich jetzt hier eine negative Meldung da vorlese oder vortrage, aber es ist nun mal so, wie es ist und vielleicht weiß auch Heidi ein paar Gründe, warum das so gelaufen ist, nämlich die Decentraland, da hatten wir schon mehrfach drüber berichtet, das ist eine der größten Modeplattformen im Metaverse, hat eine 4-tägige virtuelle Modewoche veranstaltet. Ja, und die war leider nicht so der ganz große Erfolg. Letztes Jahr gab es da noch 108.000 einzigartige Besucher, ne? Also mindestens einmal dort und unterschiedlich. Und dieses Jahr nur 26.000. Das heißt also, das klingt so dramatischer Rückgang von 76%. Obwohl jetzt große Marken dabei waren, wie Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Adidas, sind kaum mehr als 1.000 Personen gleichzeitig dort unterwegs gewesen. So, die Veranstaltungsplaner versuchen trotzdem einen positiven Aspekt zu sehen. Sie sagen, obwohl die Teilnehmerzahlen rückläufig waren, hatten wir Zehntausende von neuen Besuchern im Metaverse. Naja, es waren ja nur 26.000 da. Hat jedenfalls Dr. Giovanna Casimiro, die wir auch schon an anderer Stelle zitiert hatten, dazu gesagt. Und wir glauben, dass wir bei der zweiten Metaverse Fashion Week das Erlebnis vom letzten Jahr noch verbessern konnten. Haben nur leider zu wenig mitbekommen. Aber Heidi, du bist ja sozusagen Expertin in dieser Sache. Was ist deine Vermutung, warum das weniger war?
Also zum einen natürlich, vor einem Jahr war die Neugierde und das Ganze drumherum noch ein ganz anderes. Es war auch Philipp Lein, muss man sagen, man kann zu ihm stehen, wie man möchte, aber der hat da richtig Gas gegeben. Ja. Der hat eine Modenschau gehabt, der hat da DJs gehabt, der hat dort ein Land gekauft, der hat das promotet, der hat das in die Welt hinausgetragen und da ist so richtig was abgegangen. Ja. Ich meine, Diesmal waren auch, wie du schon gesagt hast, es waren ja tolle Brands da. Es waren ja auch sehr viele tolle Brands da. Und man hat sich meiner Meinung nach zu wenig ins Zeug gelegt und zu abgefahren die Dinge angeboten. Also war ja auch da, war letztes Jahr dort und ich war auch heuer dort. Es war es nicht so berauschend, muss ich auch gestehen. Also der Coach stand, war ganz lustig. Hugo Boss hat eine tolle Show gehabt. Das war ganz, ganz, ganz toll. Die Afterschluss, also Afterparty beim Ende war ganz toll. Da sind die Avatare dann auf einer virtuellen Tanzfläche herumgehüpft und da war ein Video mit einem menschlichen DJ auf einem großen Bildschirm und die Menschen haben Spaß gehabt, aber es waren nicht viele. Ja. Und man sieht ja auch, dass das Handelsvolumen, das wöchentliche, ist ja auch sehr stark zurückgegangen, was früher in Millionenhöhe die Umsätze waren auf Decentraland, ist jetzt bei fünfstelligen Dollarbeträgen. Und das Immobilien kaufen und verkaufen hat jetzt auch schon nicht mehr den Reiz und die Attraktion, wie es gewesen ist. Und die Plattform, also dieses Decentraland, das war ein argentinischer, das habe ich jetzt auch herausgefunden, das ist sehr, sehr spannend, dass das eigentlich argentinische Programmierer waren, Esteban Ordano und Ari Meilich, 2020 haben die das quasi der Öffentlichkeit geöffnet, aber es war halt, man muss auch sagen, wir waren da im Lockdown, also wir waren in der Pandemie und in der Pandemie, da waren viele eben zu Hause, da waren die Leute sehr oft online und Die jungen Generationen sind schon im Internet und treffen sich auch. Aber diese Modewoche, wenn man nicht genau gesucht hat, hat man es auch nicht gefunden. Also ich glaube auch, dass eines war, dass zu wenig Ankündigung passiert ist und zu gewöhnlich dann auch die Darbietungen gewesen sind. Also
vielleicht auch, weil die jetzt haben ja auch wieder die normalen Fashion Weeks stattgefunden. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das jetzt beim letztes Jahr war. Da war ja auch noch so viel Unsicherheit. Und die echten Fashion Shows hatten ja auch Live-Übertragungen etc. Hat man sich dann auch vielleicht mehr dann wieder darauf konzentriert, die Modeinteressierten.
Ja, genau. Und wenn man das nicht wirklich, also diese Modewoche, wir haben es zwar angekündigt in einem der letzten Podcasts, aber Es war zu wenig, also zu wenig Sichtbarkeit. Also ich glaube, das war sicher einer der Mitgründe. Und ja, da ist noch Luft nach oben.
Ja, wir sind gespannt, wie es bei den nächsten Fashion Shows ausgeht. Jedenfalls sehr spannender Beitrag, weil man das dann auch so ein bisschen zu greifen bekommt, wie sich das entwickelt. Mhm. Danke Wolfgang und Heidi dafür eure Insights. Was definitiv mehr Sichtbarkeit erreicht hat, das sind die Beiträge in unserer letzten Kategorie. Und wir stellen uns wieder die Frage:
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Genau, und wer die Augen offen hatte im Social Media Bereich, an dem ist das sicherlich nicht spurlos vorübergegangen. Der französische Designer Jacques Muse hat wieder mit einer Aktion von sich aufmerksam gemacht oder von sich sprechen lassen, sagen wir mal so. Nämlich sind da riesengroße, die ganz bekannten Jacques Muse Bags, Taschen, auf den Pariser Straßen rumgefahren. Nicht so klein wie die kleinsten Taschen, die auch herstellen, sondern wirklich leibesgroß. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, ich bin schlecht im Schätzen, aber vielleicht tausendmal so groß wie so eine kleine Tasche. Und dann sind die da auf den Straßen rumgefahren in den verschiedensten Farben. Und ja, ist eine geile Marketingaktion. Kann man nicht anders sagen.
Das klingt so, ja.
Ja.
gut. Ja, ich habe hier noch eine Meldung gefunden. Ich glaube, das wird nicht ganz so wahrgenommen, aber immerhin ist es mal ein Versuch. Nämlich könnt ihr euch vorstellen, Wein zu kaufen aus einer braunen Bierflasche mit dem üblich bekannten langem Hals, mit leuchtend gelbem Etikett und Kronkorken.
Ja.
Ja, es sieht zumindest interessant aus, das muss man sagen. Nämlich ein Pfälzer Winzer, der verkauft seinen Bio-Wein seit neuestem in Bio, also in Bierpfandflaschen. Er sagt, das ist nachhaltiger als die üblichen Einwegweinflaschen, die meistens im Altglascontainer landen. Und für ihn ist es keine Bierflasche, sondern er sagt, das ist einfach nur ein 0,5 Liter Glasbehälter. Und den nutze ich jetzt. Und dafür gibt es ja auch ein bestehendes Pfandsystem in Deutschland. Ja. Mhm. Er vertreibt seinen Wein deutschlandweit und sagt eben, wenn man den gekauft hat, dann kann man die Flaschen wieder zurückgeben, so wie man heute seine Bierflaschen auch zurückgibt. Und das sei doch was Gutes. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch eine ungewöhnliche Flaschengröße, einmal vom Inhalt und dann von der Farbe und der Gestaltung, dass die auffällt und dass man dann vielleicht aus Neugier sagt, na, wenn der schmeckt, kaufe ich ihn mal. Und wahrscheinlich wird der Wein dann trotzdem noch aus Gläsern getrunken und nicht wie die Bierflasche direkt angesetzt, aber you never know. Ne?
Eben, sowieso. Ne? Da steht ja auch dann drauf, dass man das auch nicht, ich sehe das gerade im Bild, 2/4 Wein, also ist schon auch sichtbar gemacht dann auf der Bierflasche. Mhm. Frage ich mich auch, why not?
Ja.
Also auch keine blöde Idee.
Genau.
Oder?
Ja.
Deppert, wie man bei uns sagt.
Ja, genau.
Nein, Schadnerbombe und antialkoholische Getränke gibt es ja auch in so bierflaschenartigen Gebinden. Ja. Also insofern... Ja, aber es schaut gar nicht so schlecht aus. Also ich finde das jetzt keine blöde Idee.
Ja, ja, es sollte, wenn man das dann, sage ich mal, in der Gruppe beim Abendessen auch macht, braucht es halt viele. Wahrscheinlich, weil das so kleiner ist als sonst. Wenn es nur 0,5 ist. Weil
da hat jeder seine eigene.
Ja, aber,
genau, die hat seine eigene.
Aber allein die Tatsache, diese Meldung lief nämlich auch über den Ticker, unter anderem auch in der Tagesschau. Das ist ja immerhin eines der meistgelesenen Websites und Sendungen. Da würde ich mal sagen, kostenlose Werbezeit kann man eigentlich nicht bekommen, ne? Ja.
Auf jeden Fall.
Wir drücken.
Well done, Winzer.
Wir drücken ihm die die Daumen.
Genau, so ist es. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. In Wien ist jetzt auch die Sonne rausgekommen, die schöne Abendsonne. Werde ich mich gleich nochmal um die Häuser hauen für einen Lauf. Heidi, Wolfgang, ich wünsche euch auch einen schönen Feierabend gleich.
Ja.
Und wir freuen uns auf die nächste Episode.
Genau so ist es.
Ja, gute Zeit bis dahin. Bye-bye.
Das war's mal wieder von RNN, dem Podcast über News aus dem Handel.